Willkommen bei Mit Milch und Zucker,
wo wir mit Menschen Kaffee trinken,
damit ihr sie kennenlernen könnt.
Willkommen zurück bei Mit Milch und Zucker. Neue Woche, neue Folge. Mein Name ist immer noch Christiane, auch wenn ich ein bisschen verkühlt klinge. Im Zoom-Fenster über mir ist wie immer die Brenda. Hallo.
Hallo.
Und im Zoom-Fenster unter mir ist unser heutiger Gast. Und zwar ist das heute wieder der Hansi. Hallo.
Hallo, ich freue mich wieder dabei zu sein.
Wir freuen uns auch sehr. Hansi Gasser, besser bekannt momentan als Johannes Gasser, Abgeordneter zum Nationalrat. Du warst schon einmal bei uns und zwar im Juli 2019. Die Folge werden wir in den Shownotes verlinken, damit man sich das nochmal anhören kann. Damals war das Thema Stadt, Land, Fluss. Da haben wir darüber geredet, was wir Städter vom Landleben lernen können und umgekehrt. Damals warst du kurz vor der Landtagswahl in Vorarlberg. Im Oktober bist du dann in den Landtag gewählt worden. Und jetzt bist du, wie gesagt, im Nationalrat. Seit Oktober 2024, da war zumindest die Wahl und dann ein bisschen später war die Angelobung und jetzt bist du im Nationalrat angekommen. Was sich seitdem sonst so getan hat, erklärt jetzt die Brenda, weil dann sind wir eigentlich schon beim Thema.
Thema haben uns überlegt, ganz überraschend, vom Landtag in den Nationalrat, Politik zwischen Vorarlberg und Bundespolitik. In dieser Folge wollen wir einen Blick hinter die Kulissen der österreichischen Politik werfen und vielleicht auch hinter die Kulissen des österreichischen Föderalismus. Vom Landtag in Vorarlberg bis in die hitzigen Debatten des Nationalrats in Wien. Was ändert sich, wenn man statt regionaler Anliegen plötzlich die Bundespolitik mitgestaltet? Und wie unterschiedlich ticken eigentlich Land und Bund? Wir wollen heute mit dir über die Herausforderungen, Learnings und kleinen Kulturschock sprechen, die ein Wechsel von der Landespolitik in die Bundespolitik mit sich bringen. Wir haben, wie die Christiane schon gesagt hat, 2019 mit dir über das Leben am Land gesprochen, gegenüber dem Leben in der Stadt. Heute wollen wir mit dir darüber sprechen, wie sich die Politik zwischen Land und Bund verhält, welche Unterschiede es in der Arbeit im Landtag und im Nationalrat gibt, welche Themen du direkt aus Vorarlberg in den Nationalrat mitbringst, welche Missverständnisse es aus deiner Sicht im Anspruch an einen Politiker gibt. Und natürlich wollen wir wissen, welche Kantine besser ist. Aber wir fangen wie immer an mit den Questions to go und die Christiane hat die erste.
Hotel oder Zelt?
Gerne ausnahmsweise mal Zelt, aber so für einen langfristigen Urlaub muss es dann schon ein Hotel sein.
Reden oder zuhören?
Politiker sind es gewohnt, viel zu reden, aber ich glaube, was man da schon auch können muss, ist zuhören, weil nur beim Zuhören lernt man dann auch etwas, weil nur vom selber reden, da kommt man auch nicht weiter.
Welchen Ort wolltest du schon immer besuchen?
Ich muss unbedingt auf die Färöerinseln. Ich habe noch nichts geplant, aber ich muss da unbedingt hin. Keine Ahnung, wieso.
Was ist der beste Geruch?
Wenn ich meine Rennradrunde fahre, meine Go-To-Rennradrunde, die eine Stunde oder so geht, da gibt es nach dem einen Pass gibt's einen kleinen Wald, in dem man dann im superschnellen Tempo reinfährt. Und da hat es immer diesen ganz besonderen, frischen Waldgeruch, den ich nicht in Worte fassen kann. Aber es ist einfach der schönste Geruch, den man sich vorstellen kann. Vor allem nach dem harten Anstieg dann in der Abfahrt sozusagen, den Geruch in der Nase zu haben, das ist immer eine der schönsten Gerüche, die ich mir vorstellen kann.
Was denn zu den Färöerinseln? Mit wem möchtest du auf einer einsamen Insel gestrandet sein?
Mit jemandem, der schon einmal ein Survival Camp durchgemacht hat. Ich kann das jetzt nicht personifizieren. Jemand, der das gemacht hat, also wer das gemacht hat und mit mir auf Reisen gehen möchte, gerne melden für den Fall der Fälle, dass wir irgendwo auf einer einsamen Insel landen sollten. Gibt es auf den Färöern tatsächlich einzelne einsame Inseln?
Wenn du ein Warnschild hättest, was würde draufstehen?
Irgendeine Geschwindigkeitsbeschränkung, weil ich glaube, man muss ja manchmal ein bisschen das Tempo aus bestimmten Sachen herausnehmen, um nichts zu überstürzen.
Danke sagen möchte ich.
Urvielen Leuten, am liebsten meinen Geschwistern, die die letzten Jahre auch immer da waren und ganz vielen Leuten dann immer erklären mussten, was ihr kleiner Bruder eigentlich den ganzen Tag so tut. Ja, danke dafür.
Und wie trinkst du deinen Kaffee?
Seit 4 Tagen leider ohne Milchschaum, weil mein Milchschaumer kaputt geworden ist und ich noch nicht dazu gekommen bin, einen neuen Milchschaumer für meine Wohnung in Vorarlberg zu besorgen. Das heißt, grundsätzlich am liebsten mit Milchschaum, zurzeit nur schwarz, ohne Zucker.
Perfekt. Questions to go gemeistert. Sehr, sehr schön. Wir können sie dann vergleichen. Wobei, nein, ich glaube, 2019 hatten wir die noch gar nicht.
Ich glaube nicht.
Aber eine Frage, die wir 2019 schon gestellt haben, aber noch einmal stellen. Was ist oder war denn der beste Kaffee, den du getrunken hast? Und gibt es einen Unterschied zwischen Landtagskaffee und Nationalratskaffee?
Okay, ich glaube tatsächlich, dass das dieselbe Antwort sein wird wie 2019, was den besten Kaffee angeht. Das war bei meiner ersten Islandreise, die ich gemacht habe, bei der ich dann mit einer meiner besten Freundinnen, der Hanna, damals in einem Café gesessen bin. Und im ganzen Café hat es nach Kardamom-Zimtschnecken gerochen. Ich werde diesen Geschmack niemals vergessen, weil ich auch das Gefühl hatte, dass der Cappuccino eine gewisse Kardamomnote hatte. Und das war an einem verregneten Tag im Sommer in Reykjavik. Wir sind dort an einem Fenster gesessen, haben dem bunten Treiben auf der Straße zugeschaut und haben dort einen Cappuccino getrunken. Ja, wäre jetzt wirklich interessant zu wissen, ob ich das damals auch gesagt habe.
Wir werden es herausfinden.
Ich hätte gedacht, dass jetzt als Antwort kommt die Kaffeemaschine im Parlamentsclub, im Neos-Parlamentsclub, weil das ist auch eine sehr häufige Antwort gewesen.
Nicht, also er ist schon gut, aber es fehlt halt das, wie soll ich sagen, das Drumherum, weil wenn man jeden Tag dort einen Kaffee sozusagen, einen Cappuccino dort trinkt, dann ist es irgendwann, dann hat es zu viel Normalität, damit einem dieses, wie soll ich sagen, dieser spezielle Moment in Erinnerung bleibt. Aber was Unterschied Landtagskaffee und Nationalratskaffee angeht, man merkt halt schon, dass im Nationalrat bei dem Kaffee, das für die Abgeordneten auch während der Sitzung da zur Verfügung steht, dass dort eine gescheite, gute Kaffeemaschine drinnen ist, die im Landtag kann da wirklich nicht mithalten.
Aber sind eigentlich Landtagssitzungen auch oft so lang wie Nationalratssitzungen?
I'm glad you asked. Bester Fun Fact und größter Unterschied zwischen Nationalrats- und Landtagssitzungen ist folgender. Es gibt Pausen, um Mittagessen und Abendessen zu gehen, weil in einem Landtag sitzen halt nur 36 Abgeordnete. Das heißt, wenn da die Leute permanent die ganze Zeit essen gehen und dann aufs Klo und Kaffee trinken und alles Mögliche, dann ist irgendwie zu bestimmten Tageszeiten wirklich wenig Leute dann vielleicht im Saal. Und deshalb hat man sich entschlossen im Landtag, dass einfach so um 12:30 die Sitzung unterbrochen wird und um 2 dann fortgesetzt wird und am Abend auch nochmal eine Dreiviertelstunde eine Pause ist, um essen, in Ruhe essen gehen zu können, weil das im Nationalrat das muss man dann halt währenddessen irgendwo machen. Und das kann halt ja wirklich so sein, dass dann, wenn man von morgens um 9 bis abends um 11 im Nationalratssaal drinnen sitzen sollte, dass man da zwischendurch schon auch mal natürlich essen geht und nicht die ganze Zeit am Platz sitzen kann. Das Problem dort ist dann eher, dass man ein bisschen gehetzt Mittagessen und dann kurz snacken gehen muss und dass das im Landtag dann schon ein bisschen entspannter ist, wenn man da 1,5 Stunden Zeit hat für Schnitzi.
Ich finde das sehr witzig, wenn du sagst, im Landtag sitzen 36 Abgeordnete, weil, also wenn man es vergleicht zum Beispiel in der Bezirksvertretung Simmering sitzen einfach 60. Die halt
Ja,
nicht so relevante Dinge beschließen.
es ist immer wieder eine Überraschung, aber ich glaube, es hat jetzt, was die Qualität der Entscheidungen angeht, weiß ich nicht, ob die Größe da wirklich immer, also ob die Größe überhaupt ein entscheidendes Kriterium dafür sein kann.
Aber fangen wir jetzt mal von vorne an, weil jetzt haben wir schon gesehen, bin ich da schon so vorgeprescht in meinen vielen Fragen, die wir da so aufgeschrieben haben. Und zwar, also du bist 2019 in den Landtag eingezogen. Was war für dich so eine große Überraschung, so aktiv in der Landespolitik zu sein? Was war so Dinge, die so ganz anders waren? Und was sind Dinge, die du jetzt vermisst vielleicht?
Also es gibt zwei Sachen, die mich irgendwie geprägt haben oder die ganz spannend waren, gleich zu sehen, wie das so ist. Ich habe ja eine gewisse Erfahrung politisch nicht unbedingt als aktiver Politiker vor dem Landtag schon gehabt, sondern als Mitarbeiter. Ich kannte Parteipolitik, wusste, wie ein Parlament funktioniert, als Mitarbeiter im Nationalratsclub und so weiter und habe auch dort viele Reden für Abgeordnete geschrieben. Und es ist plötzlich etwas ganz, ganz anderes, wenn man diese Reden selber halten muss, weil man plötzlich die Reaktion selber abbekommt und nicht die Person, für die man die Rede geschrieben hat, sozusagen. Das heißt, ich bin ein bisschen auch runter vom Gas gegangen und hab mir dann gedacht, die Reden, die ich früher geschrieben habe, würde ich wahrscheinlich selber gar nicht in dieser, weiß nicht, Härte, Tonalität, ich kann es jetzt nicht genau sagen, selber halten, sondern habe da ein bisschen eine, wie soll ich sagen, jetzt nicht gemäßigt, aber einfach viel mehr darüber reflektiert, was man in Reden dann schlussendlich auch sagen möchte. Also diese direkte Response, die einen dann selber betrifft oder selber auf einen zurückfällt, das war schon etwas ganz anderes als das, was ich irgendwo erwartet habe. Nicht unbedingt, dass das vielleicht eine andere Response ist, die andere Abgeordnete bekommen hätten, sondern es ist einfach eine andere Erfahrung, das zu spüren und dann darüber zu reflektieren, was das dann auch in der eigenen Positionierung bedeutet, was das auch in dem bedeutet, wie man sich ausdrückt und welche Argumente man wie auch schlussendlich vorbringt. Also das ist mal das eine. Und das Zweite, was jetzt nicht unbedingt viel mit dem Landtag per se zu tun hat, also mit dem, wie eine Landtagssitzung abläuft oder wie dort diskutiert wird, sondern eher mit der Rolle, die man als Landtagsabgeordneter einnimmt. Es ist schon so, dass man gegenüber Abgeordneten in einem Landtag die Bevölkerung in dem Bundesland die Erwartungshaltung hat, dass man näher bei den Bürgerinnen und Bürgern ist. Das heißt, greifbarer sein sollte und auch die Erwartungshaltung da ist, dass man bei Veranstaltungen sich einfach blicken lassen muss in einer gewissen Weise. Das ist so eine Erwartungshaltung, dass man als Landtagsabgeordneter eine Präsenz, eine gewisse zu erfüllen hat irgendwo. Diese Erwartungshaltung habe ich irgendwo wahrgenommen. Und das ist ganz spannend, da auch den Kontrast dann zum Nationalrat zu sehen. Wenn ich jetzt in meinem Wahlkreis in Vorarlberg unterwegs bin und auf einer Veranstaltung bin, dann ist es immer eine große Überraschung oder es ist so eine Ausnahme, weil man natürlich durch viele Anwesenheit auch in Wien es gar nicht möglich ist, so oft in Vorarlberg bei Veranstaltungen dabei zu sein. Aber wenn man mal dort ist, dann ist die Wertschätzung denen gegenüber viel größer, weil es eben nicht erwartet wird, sozusagen. Also das sind so die zwei großen Erkenntnisse, die ich vorher nicht so erwartet habe, die ich da gemacht habe, ja. Erfahrungen, die ich gemacht habe im Landtag. Ich fühle mich in Vorarlberg in meinem gewohnten Lebensumfeld, in dem ich mich eingerichtet habe, sozusagen sehr wohl. Das habe ich in Wien noch nicht geschafft und es macht für mich als jemand, der gerne wohnt, einen großen Unterschied, wo ich am Morgen aufwache und wo ich am Abend ins Bett gehe. Ich glaube, das ist irgendwo vielleicht auch nachvollziehbar. Ich habe zwar in Wien jetzt logischerweise, weil ich jede Woche mindestens 3 bis 4 Tage dort bin, auch eine kleine Wohnung, aber es ist natürlich nicht so eingerichtet wie mein Hauptwohnsitz hier in Vorarlberg, in dem ich halt jetzt schon einige Zeit wohne. Das heißt, es ist da irgendwie das Aufstehen und diesen gewohnten Habitus, den man am Morgen und am Abend irgendwo hat. Wenn der nicht da ist, dann ist das schon ein Unterschied, den auch die politische Arbeit und die Performance unter Anführungszeichen, die man an einem Tag dann auch liefern kann, irgendwo beeinflusst. Also wie wohl fühlt man sich, wie gut ist man ausgeschlafen, wie gut ist man in den Tag gestartet. Das macht, glaube ich, in jedem Job einen Unterschied, unabhängig davon jetzt, ob das politisch ist oder nicht. Und das ist lustigerweise tatsächlich für mich einer der großen Unterschiede in dem, wie ich funktionieren kann als Politiker. Ein bisschen schräg, glaube ich, aber ist so.
Na, ich finde das sehr nachvollziehbar.
Ja, okay, bin ich froh. Und so politisch, ich weiß nicht, was das Vermissen angeht. Es ist einer der wesentlichen Unterschiede. Auf Bundesebene werden die großen Stellhebel, was viele Gesetze beispielsweise angeht, natürlich werden die Stellhebel betätigt. Und auf Landesebene sind es zwar nicht die großen Stellhebel, aber die Entscheidungen und die Maßnahmen, die dort auf den Weg gebracht werden, sind dafür viel schneller und viel konsequenter sichtbar schlussendlich. Also viele Sachen, die dort besprochen werden, haben eine direkte Auswirkung auf meine Nachbarin. Beispielsweise, wenn es darum geht, ob wir in Vorarlberg einen Anspruch auf Kinderbetreuung beispielsweise umsetzen. Wie das ausgestaltet ist, das hat viel mehr Auswirkung, wie wenn ich auf Bundesebene sozusagen an dem einen oder anderen Steuersatz beispielsweise etwas ändere. Das ist auch irgendwo für jeden spürbar dann vielleicht. Aber es zeigt sich halt nicht in der täglichen Gestaltung des Alltags sozusagen. Also diese Unmittelbarkeit der politischen Entscheidungen ist da schon deutlicher sichtbar auf Landesebene. Aber wie gesagt, die großen Stellhebel, um Sachen zu verändern, die sind halt auf Bundesebene, aber dort sind die Ergebnisse nicht sofort sichtbar oder nicht so schnell sichtbar und sind vielleicht auch auf einer abstrakteren Ebene.
Gibt es auch Dinge, wo du sagst, das würdest du dir gerne beibehalten von deiner Arbeitsweise als Landtagsabgeordneter, jetzt als Nationalratsabgeordneter? Also wie zum Beispiel, wie du gesagt hast, trotzdem Präsenz zeigen, weil es ist natürlich schwieriger als Nationalratsabgeordneter, aber ist das was, wo du sagst, wenn es geht, würdest du das weiterhin machen oder gehört generell mehr gemacht?
Voll. Also es gibt die Möglichkeit, schon eine Präsenz zu zeigen. Es ist halt die Frage, in welchem Rahmen schlussendlich. und wie man das, was ich quasi im Land für mich entdeckt habe, dass das etwas ist, was gut für mich funktioniert, für meine politische Arbeit, nämlich der permanente Austausch mit vielen Stakeholdern und vielleicht auch mit Stakeholdern, die gar nicht meiner Meinung sind, dass das trotzdem sehr wertgeschätzt wird und dass das auch etwas ist, was die politische Arbeit schlussendlich befruchten und bereichern kann, nämlich ein Verständnis auch für Positionen zu haben, die man vielleicht im ersten Moment nicht teilt oder auch danach nicht teilt, aber auch einfach, um die eigene Position schärfen zu können und ein Verständnis für andere zu entwickeln. Und das ist etwas, was man auf Landesebene, weil eben gerade ein Bundesland wie Vorarlberg, das nicht besonders groß ist, eine überschaubarere Zahl von Stakeholderinnen und Stakeholdern mit sich bringt. Das heißt, dann schlussendlich auf Bundesebene zu gehen und dann aber nicht nur dort mit Stakeholdern zu sprechen, die einem nach dem Mund reden sozusagen oder die eher auf derselben Seite stehen sozusagen, sondern auch dort das Gespräch mit denen zu suchen, die vielleicht einer anderen Meinung sind, vor allem nicht nur um deren Seite kennenzulernen, sondern auch die Möglichkeit zu haben, die eigene Seite anders zu artikulieren und zu formulieren, weil das, was natürlich im Parlament dort als, wie soll ich sagen, als Präsentation der eigenen Position durchgeht, das ist ja nicht unbedingt dafür da, um Verständnis dann von Menschen zu bekommen, die vielleicht nicht der eigenen Position, der eigenen Meinung sind. Das sind ganz unterschiedliche Kanäle und ich glaube schon, dass diese Präsenz bei Veranstaltungen, aber auch im direkten Kontakt mit bestimmten Stakeholdergruppen, dass das schon helfen kann, die eigene Position auch nach außen zu tragen und dafür Verständnis hinzubekommen. Das heißt, dieses reine Kommunizieren in der eigenen Blase funktioniert auf Landesebene sowieso nicht, weil die Blasen dort grundsätzlich kleiner sind. Davon habe ich profitiert. Das würde ich gerne auch auf Bundesebene machen, nicht um die eigene Position aufzugeben, sondern erstens andere besser zu verstehen, aber auch das Verständnis für meine Positionierung zu schärfen sozusagen.
Ich möchte mal ein bisschen zurückkommen, was du gesagt hast über das Redenschreiben für andere und für sich selber und wie das ist. Weil ich finde, es eine der großen Themen in der Politik ist oder für Politikerinnen, dass die Bevölkerung ein ganz anderes Bild davon hat. Und dass ganz viele Leute sagen, naja, da kommen sie ins Parlament und dann hört man gar nichts mehr von ihnen. Oder weißt du, dieser Anspruch, na, warum können die das nicht machen? Oder warum regeln die das nicht? Und glaubst du, es ist auch einfach eine Frage, wie man damit umgeht und wie man selbst kommuniziert und wenn man sich selber zurücknimmt auch, weil man ja auch damit leben muss, dass man auch den Anspruch der Bevölkerung irgendwann einmal gerecht werden muss, zu sagen, ich erkläre jetzt, was ich tue eigentlich und wie das funktioniert.
Ja. Ich glaube, das ist ganz wesentlich für Politikerinnen und Politiker, transparent umzugehen, wie sie eigentlich arbeiten und zu erklären, was sie eigentlich tun. Ich versuche das natürlich auf meinen verschiedenen Instagram-Kanälen bestmöglich zu machen. Deshalb, wenn jemand irgendwelche Fragen an mich hat, gibt es das sehr tolle Format Frag Hansi, bei dem man mir wirklich alle Fragen zur politischen Arbeit stellen kann, bei dem ich auch gerne Einblick gebe in das, was ich eigentlich den ganzen Tag so mache. Weil dafür sind Politikerinnen und Politiker da, auch Rede und Antwort zu stehen und sich zu legitimieren. In einer gewissen Weise. Und ja, da geht es natürlich auch darum zu erklären, wieso bestimmte Sachen vielleicht nicht so schnell gehen und wieso bestimmte Sachen dann komplex sind. Das ist, und das merke ich jetzt schon auch, weil das mit dem Wechsel von Landtag in den Nationalrat jetzt noch dazugekommen ist, nämlich auch der Wechsel von Oppositionspolitiker in ein Politiker einer Regierungspartei. Das ist nochmal etwas anderes, weil als Oppositionspartei hat man natürlich auch den Luxus, unter Anführungszeichen, zu kritisieren, wenn bestimmte Sachen nicht so schnell kommen und auch Druck zu machen dadurch. Als Regierungspartei hat man oft die Situation, dass man weiß, woran es gerade hängt, dass bestimmte Sachen nicht kommen und wieso dann bestimmte Sachen vielleicht auch nicht genau so kommen, wie man sich es in der Vergangenheit immer gewünscht hat. Weil das natürlich der, wie soll ich sagen, der Kern einer Koalition ist, dass man auch gemeinsam Lösungen finden muss und Kompromisse schließen muss und da nicht Extrempositionen einer einzelnen Partei sozusagen durchgehen können, sondern dass man da auch die Kompromisse finden muss. Und das ist auch noch ein Wechsel. Und ich glaube schon, dass man da auch den Mut haben darf, als Vertreter einer Regierungspartei euch aufzuzeigen, wo da Probleme sind oder wie man auch versucht, mit dieser Ambivalenz, die da ist, auch umzugehen.
Du bist ja Nationalratsabgeordneter vom Land Vorarlberg, du bist ja sein direktes Mandat. Das heißt, du hast ja auch eine gewisse Aufgabe, das Land Vorarlberg in Wien zu vertreten. Und hattest vorher die Aufgabe, die Vorarlberg-Bevölkerung in Vorarlberg zu vertreten. Genau. Ändert sich da was in der Arbeit oder ist es auch schwierig, auch das Verständnis in Wien zu bekommen für die Anliegen von einem Bundesland, wo man normalerweise nicht sehr viel hört, weil es weit weg ist aus Wien?
Ja, also ich war im Landtag, hatte ich auch schon ein Regionalmandat für den Bezirk Bregenz. Das heißt, ich habe mich dort tatsächlich auch wahrscheinlich mehr als im Durchschnitt für die Interessen des Bezirks Bregenz, insbesondere für den Bregenzer Wald sozusagen, eingesetzt oder versucht, die Ansichten aus der Region im Landtag einzubringen. Und in Wien, ja, da habe ich die Aufgabe, nicht das Land Vorarlberg, sondern die Vorarlbergerinnen und Vorarlberger, die mich gewählt haben, zu vertreten und natürlich diese Perspektive auch einzubringen. Und ich glaube schon, dass gerade ein Bundesland wie Vorarlberg, das vielleicht auch kulturell ein bisschen andere Herangehensweisen als der Rest Österreichs hat, dass es schon wichtig ist, auch diese Perspektive irgendwo einzubringen. Eine Sache, die mich jetzt zum Beispiel gerade beschäftigt, ist die Frage der vielen Vorarlbergerinnen und Vorarlberger, die zwar im Land leben, aber aufgrund der Grenznähe in der Schweiz arbeiten, oder auch der Frage, was für den Vorarlberger Wirtschaftsstandort zum Beispiel wichtig ist, der Frage, wie Arbeitskräfte, die eigentlich in Deutschland leben, wie die gut am Vorarlberger Wirtschaftsstandort arbeiten können beispielsweise. Wir haben immer noch Fachkräftemangel, gerade im hochqualifizierten Bereich. Und da gibt es schon noch die eine oder andere Hürde, die verhindert, dass da das Potenzial der Region, sage ich jetzt einmal, dann auch entsprechend genutzt werden kann. Und das sind vielleicht Themen, die in anderen Grenzregionen oder in anderen Regionen, die keine Grenzregionen sind, dann schon eine gewisse Relevanz haben, bei denen es wichtig ist, dass da Abgeordnete vielleicht auch da sind, die ein konkretes Auge darauf haben. Und das ist ja dann vielleicht auch wieder das Angenehme, jetzt in einer Regierungspartei zu sein, da nicht irgendwie lästig Anfragen zu machen, sondern direkt im Prozess dessen, wie Gesetze entstehen, genau auf diese Hürden auch eingehen zu können, weil das ja oft nicht Sachen sind, die grob ideologisch sind, sondern da geht es dann einfach um das Bewusstsein zu schaffen, dass hier eine Hürde da ist und eine Lösung schnell zu finden, die diese Hürde vielleicht auch wieder abzubauen. Und das sind so die Themen, die Möglichkeit eröffnen, sie auf Bundesebene zu heben. Die halt wirklich regional, geografisch irgendwie eine Verankerung haben, was jetzt so kulturelle Themen beispielsweise angeht, also gesellschaftliche Themen, wo vielleicht die Vorarlberger anders ticken als der Rest Österreichs. Da sehe ich jetzt noch wenig Sachen, die man da in den Prozess einbringen kann. Aber vielleicht fallen mir da im Laufe der nächsten Monate dann ein paar Sachen auf.
Als jemand, der in Ostösterreich lebt, aber unter anderem in einem EU-Staat arbeitet, sage ich nur, danke, dass sich das jemand überlegt, weil das ist derzeit echt problematisch, so ganz persönlich.
Genau, also sehr, vielen herzlichen Dank für den Support sozusagen. Wie gesagt, wir wissen, da gibt es einige Hürden, die verhindern, dass wir da, glaube ich, das volle Potenzial, das da wäre, auch nützen können sozusagen, ja.
Ich meine, nur aus persönlicher Sicht, die SteuerberaterInnen aus allen EU-Staaten werden sagen, bitte lass das so, weil es braucht mindestens in jedem Land einen, der das macht oder eine. Aber prinzipiell finde ich es eine super Sache, weil ich glaube, das ist so ein grundsätzliches Politikproblem, dass keine interessante Wählergruppe ist eigentlich. Menschen, die in mehr als einem EU-Staat arbeiten und es dann so fleißige Abgeordnete wie dich braucht, die sich trotzdem damit beschäftigen.
Und also es ist lustig, weil im Vorarlberg ist das gar keine so kleine Wählergruppe, sage ich jetzt einmal. Doch, es ist halt, sie arbeiten nicht in einem EU-Staat, aber in einem Staat des europäischen Wirtschaftsraums, Liechtenstein und der Schweiz beispielsweise. Und da natürlich auch Regelungen notwendig sind, einfach um Rechtssicherheit zu schaffen. Aber auch die Frage, wie natürlich dort es funktioniert mit Steuererklärungen und. Und ja, da hast du natürlich vollkommen recht. Steuerberaterinnen und Steuerberater, die freuen sich, dass es da komplizierte Regelungen gibt, aber vielleicht sind sie auch froh, vielleicht gibt es auch dort einen entsprechenden Arbeitskräftemangel, wenn manche Sachen vielleicht auch einfacher in Zukunft zu regeln sind, weil ich habe nicht das Gefühl, dass Steuerberaterinnen und Steuerberatern da so schnell die Arbeit ausgehen würde, egal wie viel wir entbürokratisieren und Regelungen komplizierte dann auch vielleicht vereinfachen.
Ich komme damit zur zweiten Groß mit mich und Zuckerfrage und da habe ich mich total heute vorbereitet, wie ich das formuliere, was ich jetzt frage oder sagen werde, weil die zweite Frage ist, was man von dir lernen kann. Und ich finde das eine total schöne Frage, weil dann kann ich auch sagen, was ich glaube, was man von dir lernen kann. Und wenn man dich in den letzten Jahren beobachtet, was du als Politiker machst, ich glaube, es gibt wenig Menschen, die so fleißig sind als Politiker und so viel arbeiten und sich so für Themen einsetzen. Und das sage ich jetzt total ernst, weil ich finde, dass wenn man sich vor allem mit dem Thema Arbeit und Soziales beschäftigt, ist es gar kein einfaches Thema. Und da muss man auch viel Wissen haben und das wird total unterschätzt, dass es einfach nicht nur so ein Ding ist, was man sich so nebenbei überlegt. Und deswegen finde ich das extrem bewundernswert, wie fleißig und engagiert du bist und würde mir wünschen, dass das viel mehr Politikerinnen auf vielen Parteien, auf vielen Ebenen machen würden, weil dann wäre die Welt eine bessere.
Oh, das ist sehr, sehr lieb. Ich werd ganz rot. Schade, dass man das im Podcast nicht sehen kann oder zum Glück. Vielen lieben Dank. Ja, Ich tue mein Bestes, würde ich sagen. Es gehört halt irgendwie, glaube ich, ein gewisser Arbeitsethos dazu, den man da mitbringt und das Gefühl, dass man da einfach eine riesige Verantwortung hat. Und du hast gesagt, Arbeitsmarkt und gerade die Sozialpolitik sind halt Themen, die sehr komplex sind. Und ich merke das auch deshalb, und das ist vielleicht etwas, was ich allen, die sich politisch engagieren möchten, mitgeben will irgendwo, dass man sich auch anschauen muss, wie verschiedene politische Ebenen bestimmte Themen auch in bestimmte Themen hineinwirken. Ich bin ja auch Gemeindevertreter in meiner Heimatgemeinde Mellau, dort auch Vorsitzender vom Sozialausschuss. Wir hatten jetzt gerade Wahlen. Ich kann aufgrund meiner langen, intensiven Tätigkeit in Wien da jetzt nicht mehr in dieser Intensität Gemeindepolitik machen. Aber jedenfalls, ich kenne die Gemeindeebene, ich kenne die Landesebene jetzt sehr gut nach 5 Jahren auch dort für Arbeitsmarkt und Sozialpolitik, neben zig anderen Themen wie Landwirtschaft zum Beispiel, verantwortlich zu sein. Kenne ich auch die Bundesebene natürlich sehr gut, durch die Arbeit schon vor meinem eigenen politischen Mandat und jetzt natürlich als Abgeordneter und Chefverhandler für Arbeit und Soziales in den Koalitionsverhandlungen. Aber da sieht man dann auch, wie Entscheidungen, die auf der einen Ebene getroffen werden, eine Wirkung dann auf den vielen verschiedenen anderen Ebenen haben. Und vor allem, das ist das Schöne auf Landes- und Gemeindeebene, wie ich schon vorher gesagt habe, die Entscheidungen werden viel schneller sichtbar. Man kann dann auch viel besser antizipieren, was eine bestimmte Entscheidung in einem konkreten sozialpolitischen Thema, beispielsweise auf Bundesebene, was das in der Lebensrealität vor Ort dann auch bedeuten kann, was das bedeutet für den Betreiber, die Betreiberin des Pflegeheims beispielsweise, wenn da bestimmte Entscheidungen getroffen werden, was Pflegestufenregelungen, was Fachkräfte im Pflegebereich angeht und. Das heißt, man hat einen ganz anderen Bezug und ein anderes Bewusstsein. Das macht es nicht weniger komplex, aber es macht es schöner und spannender, dann auch auf den verschiedenen Ebenen aktiv zu sein. Und wie gesagt, das ist, weiß nicht, ob man was lernen kann davon, aber es ist für mich zumindest ein Learning, dass Engagement auf verschiedenen politischen Ebenen, am besten nicht alle nebeneinander zeitgleich, dass man da schon sehr viel für die eigene Arbeit, für die Qualität wahrscheinlich auch der Arbeit mitnehmen kann.
Du hast jetzt schon gesagt, du warst Chefverhandler bei den Koalitionsverhandlungen und jetzt als Sprecher für Arbeit und Soziales. Das ist ja eigentlich ein Thema, was man komplett mit der SPÖ verbindet. Wie schwierig oder wie aufregend war das für dich, in so einem Brocken quasi der SPÖ gegenüber zu sitzen? Hast du da irgendwie so Vorbehalte gehabt oder wie war das so?
Ich habe vorher schon gesagt, dass ich es ganz wichtig finde, ein Verständnis für die Position der anderen zu entwickeln, auch wenn ich die Anliegen nicht teile. Und ich glaube, dass diese Fähigkeit in Koalitionsverhandlungen sehr helfen kann und vor allem hilft es auch, wenn das Gegenüber mit diesem Anliegen sozusagen am Tisch sitzt. Das ist in Koalitionsverhandlungen irgendwo auch notwendig, weil man sitzt ja dort, weil man nicht alleine etwas umsetzen kann, sondern sich gemeinsam auf etwas einigen muss, um eine stabile Regierung zusammenzubekommen und bestimmte Themen umzusetzen. Und ich sage mal so, dass ich in diesem Verhandlungssetting vielleicht auch ein bisschen Glück unter Anführungszeichen hatte, mit 2 erfahrenen Kollegen zusammenzusitzen und zu verhandeln dürfen, nämlich mit dem Gust Wöging als Clubobmann der ÖVP und Sozialsprecher der ÖVP und mit dem Beppo Muchic als Sozialsprecher der SPÖ und Ausschussvorsitzenden vom Arbeits- und Sozialausschuss. Weil klar war, wir müssen oder wir sollten natürlich zu Einigungen kommen und deshalb die Bereitschaft zu verstehen, was will das Gegenüber, auch deshalb groß war, weil man dadurch auch wusste oder besser verstanden hat, wie kann ich mit meiner grundsätzlichen Positionierung dem etwas abgewinnen, wo wir beide davon profitieren. Und das ist genau das, was vielleicht im alltäglichen politischen Diskurs nicht da ist. Gerade innerhalb des Parlaments beispielsweise, bei Plenarsitzungen, aber auch in Ausschusssitzungen. Der Fokus dort bei diesen öffentlichen Sitzungen ist, sich gegenseitig die eigene Position auszurichten und nicht ein Verständnis für den anderen zu entwickeln. Das ist leider irgendwo das Setting, in dem diese Parlamente arbeiten. Das Setting, in dem man ein gegenseitiges Verständnis versucht hinzubekommen, sind Verhandlungen, um Mehrheiten hinzubekommen. That's it. Und ich glaube schon, dass da sehr viel dazu beigetragen hat, dass ich ein Verständnis für die Position der SPÖ in bestimmten Bereichen versucht habe zu gewinnen. Ich betone, versucht habe zu gewinnen. Und auch auf der anderen Seite natürlich SPÖ-Vertreter auch versucht haben zu erkennen, wieso wir bestimmte Sachen beispielsweise im Sozialbereich bei den Pensionen fordern, dass es da nicht um blindes Kürzen geht, sondern dass es uns da beispielsweise einfach darum geht, dass wir die Tragfähigkeit und die Fähigkeit, auch in Zukunft gute Pensionen zu zahlen, im jetzigen System nicht abgedeckt sehen beispielsweise. Und wir deshalb auch glauben, dass es da Veränderungen braucht, auch weil wir sonst in vielen anderen Bereichen wichtige Zukunftsinvestitionen, die auch der SPÖ wichtig sind, beispielsweise Bildung, Vereinbarkeit, Familie und Beruf, da halt einfach Finanzierungsprobleme haben. Und dass da einfach auch einmal, wie soll ich sagen, da die Menschen dahinter gesehen werden, die da verhandeln und welche Anliegen da tatsächlich da sind, ich glaube, das hat allen Seiten gut getan.
Würdest du sagen, dass man von dir lernen kann, Verständnis für andere Positionen sich auch zu erarbeiten?
Ja, und das ist, glaube ich, kann man vielleicht so sagen, dass das, glaube ich, etwas ist, was Politikerinnen und Politiker grundsätzlich haben sollten eigentlich. Die große Abrisskante des Ganzen ist, und das ist schon etwas, bei dem ich dann auch wieder froh bin, intern den Diskurs auch zu haben, also parteiintern und mit unseren, wie soll ich sagen, Expertinnen und Experten, die uns da irgendwo auch zur Seite stehen und auch beraten, weil man kann nicht alles wissen. Das Wichtige dort ist dann auch aber zu hinterfragen, dass man die eigene Position nicht verliert. Also gerade in der Kompromissfindung meine ich das, dass man immer noch sich in Kompromissen wiederfinden kann. Das heißt, Maximalpositionen immer schwierig natürlich durchzubekommen, die eigenen, aber zu wissen, erstens, dass ohne uns oder ohne mich diese Einigung nicht zustande gekommen wäre sozusagen, und auf der anderen Seite, dass diese Einigung auch zeigt, dass wir den Schritt in eine Richtung machen, die unserer grundsätzlichen Positionierung entspricht. Also wir hatten jetzt gerade letzte Woche Präsentationen eines großen Pensionspaketes, von dem man aufgrund des wahrscheinlichen oder hoffentlichen Umfangs, den das auch schlussendlich bringen wird, schon von einem der größten Pensionsreformen der letzten Jahre und Jahrzehnte eigentlich seit den Schüsselreformen sprechen kann, dass dort natürlich nicht 1:1 das NEOS-Parteiprogramm im Pensionsbereich umgesetzt wird, aber wir beispielsweise unsere Forderung einer Flexipension ein Stück näher kommen, indem wir aus unserer Sicht nicht gedeckte Frühpensionierungsmöglichkeiten zumindest der Versuch, in ein einheitlicheres System endlich zu bekommen. Zweitens, das Thema mehr Flexibilität beim Übergang in die Pension, auch ein klassisches Flexipensionsthema sozusagen. Auch da starten wir jetzt mit einer Teilpension sozusagen den Einstieg. Und das sind so Sachen, ja, wir sind nicht dort, wo wir schlussendlich hinkommen wollen, aber es sind zumindest die ersten Schritte, die der Bevölkerung zeigen können. Vielleicht sind die NEOS-Vorschläge oder die Vorschläge, die der Gass und vor allem auch der Lorca in der letzten Periode gebracht haben, vielleicht sind die gar nicht alle so schlecht. Und es hilft einem dann auch, wenn dann wieder Wahlen anstehen, die Glaubwürdigkeit zu haben, dass man erstens die eigene Position nicht aufgegeben hat, kompromissfähig ist, etwas in eine positive Richtung zu bewegen, und drittens, dass ein Verständnis für die Positionen auch da ist von Leuten, die das Verständnis vielleicht davor noch nicht hatten.
Glaubst du, ist es ein großer Unterschied zwischen Ostösterreich und Westösterreich, würde ich mal sagen, weil ich glaube, so eine klassische ostösterreichische Antwort auf es kommt eine Pensionsreform wäre, die wollen sowas wegnehmen. Glaubst du, ist es in Westösterreich anders oder ist es auch eine Frage der Kommunikation oder wie man es erklärt?
Ich glaube, das ist ein grundsätzliches Thema, egal ob in Westösterreich oder in Ostösterreich. Es ist schlussendlich eine Frage der Kommunikation. Und wir haben in Österreich meines Erachtens da schon ein bisschen ein Thema, dass immer das, dieses Verständnis da ist, der Staat gibt und nimmt. Das heißt, die Politik gibt und nimmt. Aber nicht, dass das, was gegeben und genommen wird, nicht von dem Staat sozusagen kommt, sondern dass das von Unternehmen, von Steuerzahlerinnen und Steuerzahlern, von der arbeitenden Bevölkerung und, von jedem, der in diesem Staat lebt, irgendwie ein Zusammenspiel ist. Und das haben wir in Österreich, glaube ich, ein bisschen verlernt, weil dieser direkte Bezug dazu, woher kommt dieses, was gibt man, was kann man nehmen, das ist irgendwo verloren gegangen. Und das ist irgendwo auch deshalb ein Problem, weil man damit ja das Gefühl vermittelt, es gibt die Politik da, dort oben sozusagen, die trifft die Entscheidungen, und nicht das Gefühl vermittelt, jeder Einzelne ist selber Teil der Politik. Und meines Erachtens ist jeder Teil der Politik. Jeder, der wählen geht, ist ein Teil der Politik. Jeder, der Steuern vielleicht auch zahlt, ist schon Teil der Politik. Nur setzt man sich dann vielleicht in dem Moment nicht so damit auseinander. Und diese Diskrepanz von die da oben, die Politik machen, und wir hier unten, die muss sich auflösen, weil die das Gefühl haben, sie sind da hier unten, auch die sind Teil der Politik. Und dieses Bewusstsein, ich habe noch keine Lösung gefunden, wie man das diese Schieflage wieder ausgleicht. Aber ich glaube, da müssen wir irgendwo wieder hinkommen, weil ich glaube, dann kann man auch über langfristige Reformen auch besser diskutieren, weil das schon auch ein Problem ist, immer dieser kurzfristige Blick auf den nächsten Wahltag und dieses Geben und Nehmen auch darin immer gemündet hat, dass man kurzfristig noch von staatlicher Seite oder von politischer Seite etwas gegeben hat, weil man geglaubt hat, damit wird man dann gewählt. Das sind schon auch die Gründe, wieso wir in dieser budgetären Lage jetzt sind, in der wir halt einfach auch einsparen müssen in vielen Bereichen und die Leute das Gefühl haben, man nimmt ihnen etwas weg. Und da muss aber auch die Politik bei sich selber, glaube ich, ansetzen und den Menschen das Gefühl geben, wir nehmen nicht den Menschen etwas weg, sondern wir machen Strukturen, die den Menschen langfristig etwas bringen.
Du kennst ja nicht nur die Arbeit jetzt im Gegensatz Landtag und Nationalrat, sondern du kennst ja auch Arbeit in der Opposition im Gegensatz zu jetzt in der Regierungspartei. Wie bist du mit dem Thema Verantwortung umgegangen? Weil ich denke mir, als Mitglied einer Regierungspartei fühlt man vielleicht viel mehr Verantwortung auf den eigenen Schultern als jetzt in einer Oppositionspartei. War das bei dir so oder wie bist du damit umgegangen?
Also ich glaube schon, dass man auch als Oppositionspartei eine gewisse Verantwortung hat mit dem, was man fordert, dass das seriös sein muss, dass man da nicht das Blaue vom Himmel versprechen kann. Das Blaue vom Himmel versprechen passt im politischen Kontext in Österreich besonders gut. Und was aber, glaube ich, der große Unterschied ist, man muss als Regierungspartei und auch als Abgeordneter einer Regierungspartei immer die eigenen Forderungen und den eigenen Bereich, in dem man dann vielleicht politisch aktiv ist, muss in einem Gesamtkontext immer noch Platz finden. Das heißt, eine Forderung, die ich im Landtag stellen würde, ist dann immer in einer gewissen Weise als isolierte Forderung dann dargestanden. Und da ist dann gegangen, bin ich dafür oder bin ich dagegen? In einer Regierungskonstellation ist es dann so, dass ich nicht einfach dieses oder jenes fordere, sondern da müssen die budgetären Vorkehrungen dann auch getroffen sein. Und das hat dann ganz viele Auswirkungen auf andere Themenbereiche, die halt vielleicht nicht im Bereich Arbeitsmarkt und Sozialpolitik liegen. Und genau dieses Zusammenspiel ist, glaube ich, der größte Unterschied, was die Verantwortung angeht, dass Entscheidungen in meinem Themenbereich, und ich hoffe, das nehmen alle Regierungsvertreterinnen und Vertreter oder alle Abgeordneten der Regierungsparteien so wahr, dass Entscheidungen in meinem Themenbereich auch Auswirkungen auf andere Themenbereiche haben. Und es ja auch deshalb logischerweise so ist, dass die Beschlüsse in einem Ministerrat einstimmig sein müssen beispielsweise. Also dass es dort einfach klar ist, dass das alles in einem Gesamtkonzept irgendwo zusammenspielen muss. Ja, diese Verantwortung für das große Ganze und dass meine Positionierung in einem großen Ganzen irgendwo Platz finden muss, das ist, glaube ich, die größere Umstellung, was die Verantwortungsthematik zwischen Opposition und Regierung angeht.
Ich habe jetzt eine ganz andere Frage und zwar, du bist jetzt noch gar nicht so lange im Nationalrat als Abgeordneter und deswegen ist es auch eine frische Erinnerung hoffentlich. Wie war das für dich so, das erste Mal zum Rednerpult rauszugehen und sich dorthin zu stellen und einmal vielleicht tief durchzuatmen und sagen, okay, jetzt bin ich, ja? wie war das so für dich als, ja genau, ich könnte jetzt Musikzitate bringen, aber ich lasse das an dieser Stelle. Genau. Aber wie war das für dich? Wie war das für dich, so der so wirklich Abgeordneter im Nationalrat zu sein, irgendwie in diese Rolle zu schlüpfen, eine erste Rede halten zu müssen, sich von Blauen anschreien lassen zu müssen und so weiter und so fort?
Tatsächlich passiert mir das gefühlt bei jeder Rede. Ich weiß nicht, ich löse irgendeinen Trigger bei der Dagmar Belakovic aus, aber sei es, wie es wolle, ich kann sehr gut damit umgehen. Ich glaube, ich hatte einen entscheidenden Vorteil. Ich war schon 5 Jahre im Landtag und als kleine Landtagsfraktion, wie wir es in Vorarlberg waren, mit 3 Abgeordneten von 36, war es einfach für mich relativ normal, bei einer Landtagssitzung 5 bis 8 Reden zu halten. Das hilft einem, eine gewisse Routine zu bekommen, zu wissen, wie man mit Situationen umgeht und vor allem auch, wie man mit Zwischenrufen umgeht und. Das ist für andere Neulinge sozusagen vielleicht nicht so präsent da. Aber es war schon diese erste Rede im Nationalrat und den Weg da davor zu gehen, der ist viel länger als im Landtag. Alleine schon das ist dann so, okay, wie weit ist bitte dieses Rednerpult von meinem Sitzplatz dann weg? Das ist schon ein großer Unterschied. Das heißt, dort steigt dann schon die Spannung in einer gewissen Weise. Und es ist natürlich ein ganz anderes Setting, wenn da 183 dort sitzen und nicht nur bestenfalls 36 sozusagen. Das heißt, man geht da mit einem anderen Gefühl der Nervosität schon hinein. Und das Zweite ist halt schon auch, dass man merkt, da sind jetzt, wie wir vorher gesagt haben, die großen Stellhebel umzulegen. Die sind da auf Bundesebene im Nationalrat drinnen. Das heißt, es bekommt auch eine ganz andere Aufmerksamkeit, was gesagt wird. Und diese Nervosität ist da schon irgendwo dabei. Aber auch diese Freude, nämlich diese Möglichkeit, da wirklich die Zukunft des Landes noch wesentlicher mitzugestalten, als das vielleicht auf Landesebene in einem Landtag und auch in Opposition im Landtag dann vielleicht auch möglich ist. Also das ist so einer der ganz großen Unterschiede oder Gefühle, die man da dann auch wahrgenommen hat. Und eine Sache, die aber wirklich ein richtiger Unterschied ist für mich selber und was einem vielleicht auch dann hilft, viel selbstbewusster und mit einem anderen Selbstverständnis eine Rede zu halten, ist ein sehr banaler. Aber ich glaube, wenn man das erzählt, dann kann man das gut nachvollziehen. Im Landtag ist es so, wenn ich dort am Rednerpult gestanden bin, erstens, wie gesagt, wir waren nur 3 von 36 Abgeordneten und meine Abgeordneten waren nicht in meinem Blickfeld, weil sie eher am Rand hinten gesessen sind. Das heißt, wenn ich am Rednerpult nach vorgeschaut habe, dann habe ich als Oppositionspolitiker 17 Abgeordnete der ÖVP als Regierungspartei vor mir gehabt, die quasi jeden Satz, den ich gesagt habe, mit ihrer Mimik, wie soll ich sagen, kommentiert haben in einer gewissen Weise. Auch mit Zwischenrufen, aber alleine schon die Mimik macht etwas aus. Das ist der erste Unterschied. Zweiter Unterschied im Landtag in Vorarlberg, da wird während Reden nicht geklatscht oder irgendetwas, sondern da redet man halt, die einzige Interaktion, die es gibt, sind Zwischenrufe. Das macht es auch noch schwieriger. Und was ist der Unterschied zum Nationalrat? Erstens, wenn ich dort im Nationalrat am Rednerpult sitze, dann schaue ich in eine Reihe von 17 anderen NEOS-Nationalratsabgeordneten. Das heißt, ich sehe 17 Leute, die der Meinung sind, das, was der Hanse da vorne sagt, ist super, weil das ist auch meine Meinung. Das heißt, alleine schon das gibt einem ein anderes Selbstverständnis. Als Regierungspartei dann noch zusätzlich, dann hat man auch noch in vielen Fällen auch Einigkeit mit ÖVP und SPÖ. Vielleicht artikuliert man dann die Sachen auch ein bisschen anders und es gibt auch dann Zwischenrufe von den eigenen Regierungsparteien, wenn man dann Sachen vielleicht anders sieht oder anders erklärt. Aber grundsätzlich ist einfach ein anderes Backing sozusagen da an Unterstützung. Und das Zweite ist, und das ist schon ein wesentlicher Unterschied, der einen dann auch ein bisschen beflügelt, es gibt nicht nur Zwischenrufe von den Leuten, die das anders sehen, sondern es gibt im Nationalrat einfach relativ üblich, dass man während einer Rede, wenn man es nicht schlecht macht, sage ich jetzt einmal, auch den einen oder anderen Zwischenapplaus der eigenen Kolleginnen und Kollegen gibt. Und das unterstützt einen und stärkt einen und das nimmt einem auch tatsächlich einiges an Nervosität und Angespanntheit. Eine Sache, die im Nationalrat negativ ist, das muss ich noch erwähnen. Im Landtag gibt es fast keine Redezeitbeschränkungen. Also bis 13 Tagesordnungspunkte darf man so lange reden, wie man möchte. Das lädt dazu ein, ausschweifend zu sein und vielleicht auch nicht wirklich zum Punkt zu kommen. Ich habe es versucht, immer bestmöglich zu machen. Aber man ist jedenfalls nicht gestresst, wenn man noch einen zusätzlichen Punkt aufnehmen möchte. Im Nationalrat, da gibt es Redezeitbeschränkungen und erstens diese Lampe, die am Rednerpult dann anfängt zu blinken, wenn man zu lange redet. Und zweitens einen Countdown am Rednerpult in einem kleinen Schirm, der einem zeigt, wie viel Redezeit man noch hat. Und ich sag's euch, jedes Mal, wenn ich nur noch eine Minute habe, kann man das feststellen, wenn man meine Reden anschaut, weil man dann merkt, dass ich plötzlich noch schneller spreche, als ich eh schon spreche, weil ich kommen will und 5 Punkte unterbringen möchte.
Ich finde das witzig, weil ganz viele Menschen unterschätzen, wie wenig Information man in ein paar Minuten unterbringt. Weil, also wir haben bei uns mit Milch und Zucker Anfang geplant 20 Minuten Podcast und sind dann draufgekommen, nicht einmal in 20 Minuten bekommt man das Thema irgendwie unter. No, ich schweige in 2-3 Minuten. Ja, also das unterschätzt man, wie viel Zeit man braucht, um etwas sinnvoll zu erklären.
Ja, eben, das sinnvolle Erklären ist es, weil Messages kann man in 3 Minuten auch super unterbekommen, aber Zusammenhänge zu erklären, wahnsinnig schwierig. Da muss man Messages eben reduzieren, kann vielleicht nur eine Message unterbringen, dafür den Kontext dazu.
Hast du irgendwelche Präsitzungsrituale, die du machst? Also, keine Ahnung, meditierst du 10 Minuten davor oder hast du irgendeinen Soundtrack, den du dir reinballerst? Oder?
Ja, also Sitzungen selber sind im Nationalrat dann gar nicht mehr so angespannt, weil, wie gesagt, im Landtag war es üblich, so 5 bis 8 Reden innerhalb von 12 Stunden zu halten. Im Nationalrat ist es, dadurch, dass wir NEOS jetzt halt auch inzwischen größer sind und mehr Abgeordnete haben, ist es halt so, dass man halt vielleicht eine, wenn es wirklich viel ist, 2 Reden am Tag hält. Das macht schon einen gewissen Unterschied, dass man da mit einer anderen Lockerheit vielleicht auch in den Tag geht. Was ich aber schon, also in Landtagszeiten sehr oft gemacht habe, ist tatsächlich vor der Sitzung 10 Minuten meditiert tatsächlich. Fokussieren vor allem, wenn man da dann auch schwierige Tagesordnungspunkte hat, bei denen man quasi performen sollte in einer gewissen Weise bei den Reden und Redebeiträgen. Und ja, aber das ist jetzt in diesem Umfang gar nicht mehr notwendig. Und ich habe mein Ritual vor der Landtag-Nationalratssitzung ist eigentlich eher Folgendes. Jede Partei hat einen sogenannten Ordner. Das heißt, jede Partei hat jemanden, der vor die Sitzung beginnt, schon eine halbe Stunde vor einem Saal sein muss, um die Rednerinnen und Redner und ihre entsprechenden Redezeiten für den jeweiligen Tagesordnungspunkt, der an dem Tag besprochen wird, einzumelden. Das ist meine Aufgabe bei den NEOS. Das heißt, ich komme um 8 ins Parlament, bekomme dann kurz danach die Liste von wer redet wann und wie viel. Und ich muss das dann einmelden gehen. Und das ist auch schon ein gewisser lockerer Start in den Tag hinein, weil dort natürlich auch die Vertreterinnen, die Ordnerinnen und Ordner der anderen Parteien sind. Auch da kann man dann schon ein bisschen gelockerter in den Smalltalk und in den Tag hinein starten. Ich finde das immer ganz angenehm, außer man ist dann vielleicht gerade in der aktuellen Stunde, die ja immer am Anfang einer Nationalratssitzung ist. Wenn man dort dann reden muss, dann ist man dort schon auch ein bisschen angespannt, weil man dann eher dann wieder daran denkt. Aber ansonsten ist das eigentlich, finde ich, ein sehr angenehmer Start in den Tag, weil es irgendwie so mit Smalltalk unter Kolleginnen und Kollegen beginnt.
Ich wollte nochmal, bevor wir zur nächsten großen mit mir in Zuckerfrage kommen, wollte ich nochmal ein bisschen zurückkommen auf dein Themengebiet oder deine Themengebiete. Weil ich glaube, einer der großen Missverständnisse von Bevölkerung zu Abgeordneten ist, dass das kann eh jeder gescheit reden, das können wir alle ganz gut. Ja? Und wie viel würdest du sagen, brauchst du Vorbereitung, Nachbereitung, um dich wirklich mit den Themen, vor allem im Bereich Arbeit und Soziales, zu beschäftigen? Und wie viel Vorbereitung brauchst du, um auch eine Position zu finden bei Themen, die vielleicht jetzt nicht, also ich glaube, es ist leichter bei Riesenthemen wie Pensionen, wo es auch eine Parteihaltung gibt, dazu eine ganz klare, aber bei kleineren Themen, die jetzt auch Splitterthemen sind, wie viel Vorbereitung und Nachbereitung brauchst du für sowas? Also und kann es wirklich jeder?
Ich würde da tatsächlich korrigieren, wenn du sagst, große Themen, bei denen es eine Parteiposition gibt. In Regierungsverantwortung muss man sich auch oft mit solchen Detailfragen auseinandersetzen, in denen es noch gar keine Parteimeinung sozusagen gibt. Das heißt, man muss anhand von Erfahrungswerten und dem, was bestimmte Positionen bedeuten würden, muss man sich irgendwie orientieren, was ist da eine gute Herangehensweise. Und das, was man dann am Ende vielleicht in einer Rede oder so sieht, ich habe das Gefühl, das ist etwas, was nur der Ausfluss eines ganz, ganz, ganz langen Prozesses ist, den man gar nicht irgendwie in Zeit fassen kann. Und wie gesagt, ich merke das jetzt sehr stark in Regierungsverantwortung, weil dort natürlich sehr viele Detailfragen gestellt werden, was die Ausformulierung eines Gesetzestextes angeht beispielsweise. Und da ist es halt wichtig, seine Expertinnen und Experten auch bei der Hand zu haben, sowohl solche, die für NEOS sozusagen arbeiten, aber auch externe Stakeholderinnen und Stakeholder mit einzubeziehen und da viele Gespräche zu führen, gerade bei Positionen, bei denen es noch unklar ist, wie sollen wir das angehen, wie sollen wir das umsetzen. Und das nimmt tatsächlich sehr, sehr viel Zeit in Anspruch. Also ich würde sagen, der Großteil meiner Arbeitszeit oder meiner Tätigkeit ist, Stakeholder-Gespräche zu führen und Input zu bekommen, wie wir bestimmte Sachen sinnvoll umsetzen können schlussendlich. Ein anderer großer Teil sind die Verhandlungen, dann selber die Sachen hinzubekommen und Abstimmungstermine intern, um für die Verhandlungen sozusagen sich vorzubereiten. Und das, was schlussendlich an Außenwirksamkeit oder an Öffentlichkeit da ist für bestimmten Themen, ist die Vorbereitung und die Zeit, was das in Anspruch nimmt, ist tatsächlich viel, viel geringer. Also eine Rede vorzubereiten für eine Nationalratssitzung, die 5 Minuten dauert, das ist eine Aufgabe, die man in 2 Stunden eigentlich irgendwie erledigen muss, weil es in dem großen Ganzen untergeht. Das Gute ist, wenn man gut vorgearbeitet hat, da geht es eigentlich nur darum, um Storytelling zu betreiben. Das ist auch etwas, was man in der Politik lernen muss. Wie kann ich meine Position nicht nur auf den Punkt bringen, sondern wie kann ich sie auch erklären und nachvollziehbar machen? Das ist schon ein Anspruch, den ich habe. Und ich muss ehrlich sagen, ChatGPT ist eine gute Unterstützung bei solchen Sachen. Aber wie gesagt, das, was man außen sieht, was irgendwo wahrgenommen wird von der politischen Arbeit, ist nur ein ganz kleiner Teil dessen, was eigentlich an Vorarbeit geleistet werden muss, um eine Position zu haben. Und wenn du mich fragst, ob das alle machen sollten, mein Anspruch ist oder meine Hoffnung ist, dass sowieso alle schlussendlich machen. Aber ja, bei manchen Themen glaube ich dann eher, dass manche vielleicht bei der Detailtiefe gerade von jenen, die das Blaue vom Himmel versprechen, da bei der Detailtiefe dann vielleicht auch ein bisschen ein Auge zugedrückt wird.
Dann stelle ich dir mal die dritte große mit Milch und Zucker Frage, weil als Abgeordneter im Nationalrat, glaube ich, gibt es da einige Dinge zu erzählen, was bringt dich zum Lachen?
Ich kann sehr gut über mich selber lachen, vor allem wenn ich selber für Fehler verantwortlich bin, dann kann ich das sehr gut mit Humor nehmen. Vor allem wenn es nur mich betrifft und nicht die Welt deshalb untergeht oder, keine Ahnung, eine Staatskrise damit ausgelöst wird. Ich glaube, das ist sehr wichtig, dass man über sich selber lachen kann. Und was ich so im politischen Kontext immer lustig finde, sind so diese Alltagssituationen, die sich dann teilweise im Parlament dann auch abspielen, die man dann vielleicht nur sieht, wenn man an einem Abgeordnetenplatz sitzt, was da in dem Saal alles so abgeht. Das ist jetzt nicht etwas, über das ich dann herzhaft laut lache, aber ich kann mich da gut amüsieren, sage ich jetzt einmal. Nämlich nicht nur zu schauen, was die Leute vorne sagen, sondern auch, wer hört überhaupt zu? Wie verziehen sich die Gesichter, wenn bestimmte Aussagen getätigt werden? Die Zwischenrufe. Also da gibt es einfach ganz viele interessante Sachen, die an so einem Sitzungstag im Nationalrat sind, die mich amüsieren und bei denen ich irgendwie dann auch zumindest dann am Abend dann wieder ein bisschen schmunzeln kann, was da eigentlich den ganzen Tag so passiert ist.
Ich wollte noch eine Frage nämlich zu dem, zum Parlament selber fragen, nämlich auch zu reden und zuhören. Weil, also, wenn man einem Thema zuhört, wo man sich selber nicht auskennt, und man hört dann zu und ist immer pro, contra, ganz ehrlich, nach vier Rednerinnen weiß ich oft nicht mehr, wer jetzt die Wahrheit sagt. Weil man manchmal von den Fakten her gar nicht mehr weiß, okay, was stimmt da jetzt? Wie gehst du damit um? Gibt es auch Leute, die dir schreiben und sagen, hey, da hat Person XY aber ganz was anderes gesagt?
Wir schreiben jetzt nicht unbedingt Leute, dass in der Debatte irgendwie da unterschiedliche Meinungen da sind, aber es gibt sehr viele Leute, die mir natürlich schreiben, was sie davon halten, was ich sozusagen dann auch gesagt habe oder die Informationen, Fakten, die ich vorgebracht habe. Das Ding ist nicht immer, dass sich die Fakten dann alle widersprechen, sondern dass jeder natürlich die Fakten und Informationen vorbringt, die die eigene Position unterstreichen. Das heißt, dass da eine gewisse Verwirrung dann logisch stattfinden kann. Und ich habe da schon den Anspruch, da besonders fair zu sein und da auch anzuerkennen, dass bestimmte Fakten, die andere bringen und ihre Position damit untermauern, dass die in einer gewissen Weise auch ihre Relevanz und Bedeutung haben, aber schon auch zu erklären, wieso für mich das nicht der entscheidende Faktor dann ist, um eine Positionierung zu finden, sondern es für mich gewichtigere Argumente gibt, etwas zu machen. Ich kann immer ein Beispiel aus dem Pensionsbereich bringen, wenn die SPÖ sagt, wir können beim Pensionsantrittsalter nichts machen, weil es so viele Menschen, ältere Arbeitnehmer gibt, die keinen Job finden und krank sind. Ich rede nicht klein, dass das eine Herausforderung ist und ein Thema ist, das wir angehen müssen. Und das wollen wir auch angehen. Aber 2 Drittel der Personen, die vor 65 in Pension gehen, tun das eben nicht, weil sie krank oder arbeitslos sind, sondern die tun es, weil sie es können und weil es finanziell und im Pensionssystem so attraktiv ist. Das heißt, ich sage nicht, dass das eine Argument mit 1 Drittel hat Arbeitslosigkeitsthematiken, gesundheitliche Einschränkungen und so weiter, dass das kein Problem ist, aber ich versuche es in einen Kontext zu setzen und zu erklären, wieso ich glaube, dass andere Maßnahmen genauso, wenn nicht sogar noch wichtiger sind, weil es eine größere Gruppe sozusagen betrifft. Und das ist mein Versuch, da ehrliche Politik sozusagen auch zu machen. Und das versuche ich schon. Das ist in Parlamentsdebatten, in denen man 2 oder 3 oder 4 Minuten Redezeit hat, nicht immer einfach. Das ist ganz klar. Aber es ist zumindest ein Anspruch, den ich mir schon herausnehme, auch in Zukunft zu machen.
Ich habe noch eine kleine Zwischenfrage, bevor wir zur letzten großen Milch und Zuckerfrage kommen. Weil du hast ja gesagt, du kannst gut über dich selber lachen, vor allem wenn du selber Fehler machst und dir das dann halt auch eingestehst, dass es jetzt ein Fehler von dir war. Hast du irgendwas, wo du sagst, da würdest du gerne das Bild eines typischen Politikers verändern? Weil das ist jetzt nicht unbedingt eine Eigenschaft, die man von Politikern oder Politikerinnen kennt, dass sie sagen, da habe ich einen Fehler gemacht, das gebe ich zu, das tut mir leid. Ja, hast du irgendwie sowas, wo du da aufbrechen möchtest?
Jetzt nicht also ich mache das vor allem nicht unbedingt im politischen Kontext, wenn ich da inhaltlich oder positionierungsmäßig sozusagen einen Fehler gemacht habe, sondern keine Ahnung, wenn ich irgendetwas komplett vergessen habe und ich dann selber schuld bin. Jetzt fällt mir gerade kein Beispiel ein. Ich habe mich angemeldet für eine NEOS-Verteilaktion im Rahmen der Gemeinderatswahlen in Wien. Das war morgens um 6:30 am Arsch der Welt in
Super.
Obersackfeit. Und bin dafür extra um 6:30 aufgestanden, weil ich aus dem 6 aus dem Haus musste, damit ich um 6:30 dort bin. Und ich habe immer von 11 Uhr nachts bis 7 Uhr am Morgen nicht stören auf meinem Telefon. Und als ich dann um 6:30 in Hietzing gestanden bin in Obersackfeit, habe ich realisiert, da ist niemand von den NEOS da. Und habe dann dort erst aufs Telefon geschaut und bin in die Mails hineingegangen und habe die Nachricht von der Kathi Kainz bekommen, um 5:30, die dort extra aufgestanden ist, um mir zu schreiben, es schifft wie Sau. Ja, das hat's. Die Aktion ist abgesagt. Ich hoffe, du bekommst die Nachricht. War leider nicht der Fall. Ich bin dann direkt ins Parlament gefahren, um zu arbeiten, aber konnte dann sehr viel über mich selber lachen, weil ich mir gedacht habe, ja, das kommt davon, wenn man glaubt, von zwischen 11 und 7 nicht erreichbar zu sein oder erreichbar sein zu müssen, dass man dann halt vielleicht am Morgen auch ab und zu leere Meter macht, in dem Fall leere Kilometer. Aber wie gesagt, da konnte ich sehr mich selber lachen, weil, ja.
Ich kann mir das richtig vorstellen, wie du da gestanden bist und gelacht hast. Also das ist so richtig, wie man es, da hat man ein Bild von Hansi vor sich in dem Moment.
Ja, alles gut. Ich habe danach quasi intravenös Kaffee getrunken und alles gut.
Ich stelle jetzt mal die letzte große mit mich und Zuckerfrage. Und zwar ist das, reisen wir in die Zukunft? Das sind 5 Jahre vergangen. Wir haben das Jahr 2030. Mhm. Was ist im besten Fall in den letzten 5 Jahren in deinem Leben passiert?
Ich hoffe, dass wir wahnsinnig viel vom Regierungsprogramm sehr ambitioniert in meinem Themenbereich umgesetzt haben und dass ich dort einen Beitrag leisten konnte, das Verständnis für unsere Position und unsere Haltung in vielen Fragen in der Bevölkerung zu stärken. Und ich hoffe, dass ich 2029 mit dem, was ich da in diesen Jahren geschafft habe, auch mein Mandat in Vorarlberg verteidigen durfte und meine Arbeit hoffentlich dann auch fortsetzen darf und dass wir dort weiterhin ambitionierte Reformen für den sozialen und Arbeitsmarktbereich umsetzen können und ich da meinen Beitrag leisten kann. Das so als großes politisches Ziel sozusagen. Persönlich ist es vielleicht auch, deine gewisse Lockerheit zu bekommen, weil man in der Politik irgendwo oft auch das Gefühl hat, dass man sehr stark als Person mit dieser Rolle verbunden wird und dass sehr viel von diesem Beruflichen, was schlussendlich Politik auch ist, ein Beruf in einer gewissen Weise, es ist ein Amt, eine Berufung, was auch immer, aber dass man da sehr viel auch auf die eigene Person dann bezieht, vor allem was Kritik angeht, was Durchsetzungsfähigkeit und so weiter angeht und da auch eine gewisse Lockerheit zu haben, da eine bessere Trennung sozusagen zwischen dem, was man als Politikerin, als Politiker macht zu haben und das, was einen als Privatperson dann vielleicht auch ausmacht. Weil ich glaube, das ist einer der großen Probleme, wenn man in einem so intensiven Umfeld arbeitet, wie in der Politik, dass man sich da schwer tut, diese persönlichen Seiten dann auch weiterhin kultivieren zu können und nicht so sehr den Politiker Hansi mit der Privatperson Hansi zu vermischen.
Wir haben ja viele Gästinnen und Gäste und wir machen auch so ein Baumkabinett, würde ich mal sagen. Wenn wir jetzt über 5 Jahre reden, vielleicht auch über 10 Jahre, könntest du dir auch vorstellen, in ein Regierungsamt zu gehen und das wirklich aus der Perspektive Dinge zu machen oder Landeshauptmann zu werden?
Für Landeshauptmann bin ich dann wahrscheinlich erstens in der falschen Partei und zweitens, ich bin, glaube ich, nicht der am Wochenende dann auch die ganze Zeit auf Zeltfesten Reden schwingen möchte und so weiter. Ich bin da nicht der Typ dafür. Ich glaube, das wäre ein bisschen unauthentisch, wenn das irgendwo kommen würde. Ich bin mit meiner Rolle wahnsinnig happy, ehrlicherweise, weil ich das Gefühl habe, dass ich da relativ viel einbringen kann, meine Fähigkeiten auch irgendwo einbringen kann, dieses Verständnis für andere Positionen zu schaffen, aber auch das Verständnis für meine Position bei anderen zu schaffen. Das ist etwas, was ich hoffe, weiterhin tun zu dürfen und auch die nächsten Jahre tun zu dürfen. Und für mich ist schon auch klar, dass Politik nichts ist, was man ein Leben lang tun kann. Ich habe zwar absolut keine Ahnung, was mich in einem Leben nach der Politik dann erwarten könnte, aber ich bin jetzt erst seit einem halben Jahr Nationalratsabgeordneter und habe schon vor, die nächsten Jahre weiterzuarbeiten und genau diese Fähigkeiten, die man wahrscheinlich auch draußen gut in der unter Anführungszeichen Realwirtschaft gut brauchen kann, das zu kultivieren. Und ich bin eigentlich mit dem relativ happy. Also vielleicht ist das jetzt ein bisschen unambitioniert zu sagen, ich weiß gar nicht, was da noch kommen soll. Aber vielleicht ist es auch einfach ja eine gewisse Genügsamkeit, die man den Politikern dann vielleicht nicht immer unterstellen würde.
Wir müssen noch eine letzte Frage erklären, weil da haben wir einen Rüffel bekommen von einem anderen Gast, dass wir eine Frage gestellt haben, die wir am Ende nicht beantwortet haben. Und zwar, welche Kantine ist jetzt besser?
Ja, ganz klar, die im Parlament. Ich weiß also nicht, wie ich das jetzt umschreiben soll. Es ist ein viel umfangreicheres Angebot an spannenden Speisen, sagen wir es mal so. Also im Parlament ist es schon ansprechender. Aber ein großer Unterschied und Kritikpunkt. Erstens, es heißt Käsknöpfle, nicht Kässpätzle. Und es ist ganz wichtig, wie man sie zubereitet. Und da könnt ihr euch sicher sein, dass im Vorarlberger Landhaus die Zubereitung der Käsknöpfle eine viel bessere natürlich ist, als es irgendwo auf der anderen Seite des Allbergs irgendwo möglich ist. Das zur Rettung der Landhauskantine in Vorarlberg.
Perfektere Schlussworte könnte man, glaube ich, nicht finden. Dann würde ich nämlich sagen, für heute, und bei dir stimmt es ja wirklich für heute, weil jetzt warst du schon das zweite Mal bei uns. Vielleicht kommt noch ein drittes Mal, vielleicht auch ein viertes Mal, wir werden sehen. Vielen, vielen Dank schon mal, dass du da warst. Gibt es denn noch etwas, was du den Hörerinnen und Hörern gerne noch mitgeben möchtest? Auch vielleicht, wo sie deine politische Arbeit verfolgen können auf Social Media.
Voll gerne. Also zuerst einmal vielen herzlichen Dank, dass ich wieder bei euch dabei sein durfte. Es ist immer sehr, sehr schön, mit euch zu sprechen, zu diskutieren und eure Fragen beantworten zu können, die nicht immer die einfachsten sind. Also das freut mich immer sehr. Und was will ich mitgeben? Wo kann man mir folgen? Ich bin überall auf verschiedenen Social Media Plattformen, am intensivsten natürlich auf Instagram unter der Gasser verfügbar und erreichbar. Und wie gesagt, dort habe ich auch tolle Social Media Formate wie Frag Hansi und bald auch wieder Hansi fragt, wo man mir Fragen stellen kann. Und bei Hansi fragt, gehe ich dann Menschen Fragen stellen. Also ich glaube, das ist immer ganz cool, da die Interaktion zu haben und freue mich über Fragen dort. Das heißt, wenn bei euch Fragen offen geblieben sind heute hier, dann ist dort die Möglichkeit, mir Fragen zu stellen und meine politische Arbeit dort zu verfolgen.
Dann bleibt es mir nochmal Danke zu sagen. Es war wieder total toll, dir zuzuhören und hat Bock auf Politik gemacht, muss ich sagen.
Das freut mich. Wie gesagt, jeder von uns ist Teil der Politik und Engagement beginnt von Wählen gehen bis selber in die Politik einsteigen. Dementsprechend, go ahead.
Ja, vielen, vielen Dank. Wir werden alles verlinken, auch die Folge vom letzten Mal. Und ja, werden gespannt, dich weiter beobachten und schauen, welche Musikauswahl du für deine Reels verwendest, die ich immer sehr witzig finde. Die erste Folge mit dir im Juli 2019, sowie alle anderen Podcast-Folgen von uns, findet man auf allen gängigen Podcast-Plattformen und unter www.mitmichundzucker.at.